Menschen, die dann mit Schnellbooten und Maschinengewehren und Granatwerfern große Containerschiffe angreifen. Das ist kein Einzelfall. Da kann es eben sein, dass sie als Geiseln genommen werden. Wir können uns Seeleute haben keine Waffen an Bord. Das sind keine Söldner oder Krieger oder Soldaten. Das sind Menschen in einem Industriejob.
Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabend. In der dicken Mopo. Diese Folge wird präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei.
Heute sind wir zu Gast bei Fiete Sturm in der Seemannsmission am Hafen, direkt neben der Haifischbar. Ja, moin.
Moin, herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Und erstmal Prost.
Ja, Prost, ne?
Prost. Wenn man dich so sieht, Rauschebart, Tattoos, bisschen stämmig, dann hat man schon den Eindruck, das totale Klischee vom Seemann oder zumindest Hamburger. Aber weit gefehlt, Diakon aus Bielefeld. Wie kommst du hierher? Was machst du hier?
Erstmal leite ich natürlich die Seemannsmission hier in Hamburg-Altona und bin für Seeleute da mit meinem Team. Aber was mich her nach Hamburg gezogen hat, das ist die Liebe zur Stadt. Das war für mich ganz klar vor ein paar Jahren, dass ich nach Hamburg möchte. Ich habe mich dahin gezogen gefühlt. Und der Name passt ja auch ganz gut in die Ecke. Also von daher bin ich mittlerweile hier seit 5 Jahren in der Seemannsmission am Arbeiten.
Wieso war Hamburg dir im Begriff?
Ein Teil der Familie kommt hierher. Mein Vater hat früher noch bei Blom und Voss, tatsächlich direkt gegenüber, man kann es von hier aus dem Fenster noch sehen, auf der Werft gearbeitet als Schiffsschlosser. Und dementsprechend war ich immer wieder gerne in Hamburg und im Norden. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ich muss hier irgendwann hin. Ich fühle mich hier so pudelwohl, irgendwie Fisch im Wasser. Und habe das dann irgendwann, nachdem ich einen alten Job dann aufgegeben habe, gesagt, jetzt ist es der Zeitpunkt gekommen, ab nach Hamburg.
Kannst du ein bisschen was zur Geschichte dieses Hauses erzählen? Seit wann gibt es das schon?
Wir hier in Hamburg-Altona sind die zweitälteste Seemannsmission in Hamburg. Wir haben vor 2 Jahren unser 120-jähriges Jubiläum gefeiert. So lange gibt es uns schon, so lange machen wir Arbeit für Seeleute. Die hat sich über die Jahre sehr verändert. Früher haben Menschen hier Wochen, Monate oder sogar Jahre im Haus gelebt. Das ist nicht mehr der Fall. Das hat als Schifferstube angefangen, direkt am Fischmarkt, wo für Seeleute mit Hilfe der Kirche, mit Pastoren zum Beispiel Verträge ausgehandelt worden sind, weil die von den Rädern oft übers Ohr gehauen worden sind, die Seeleute. Es war ein deutlich fürsorglicher Gedanke. Da mussten Seeleute dann auch ihr Geld deponieren, damit die das nicht alles durchbringen auf dem Kiez. Sowas machen wir heute nicht mehr. Wir vertrauen den Seeleuten schon mehr, dass die sich um sich selber kümmern können und unterstützen mehr, wo sie es irgendwie wünschen und brauchen. Und das Haus, wie es hier so direkt an der Elbe steht, mit Blick auf den Hafen, übrigens die weltbeste Aussicht. Ich kann es gar nicht oft genug betonen, aber ich arbeite sehr gerne mit dieser Aussicht. Das Haus selber steht ja auch schon über 90 Jahre, so wie es hier steht. Das heißt, wir sind echt ein Haus mit Tradition und probieren uns auch immer so natürlich Jahr für Jahr immer die Frage zu stellen, ist das noch zeitgemäß? Ne? Wir pflegen unsere Tradition, aber wir werfen sie an der Stelle über Bord, wo es Sinn ergibt, damit die Seeleute eben weiterhin das haben, was sie brauchen, weil die Seefahrt verändert sich ganz genauso wie alles andere in der Welt.
Wie erklärst du Leuten, die hier reinkommen, die gar nicht wissen, was die Seemannsmission ist, was ihr hier macht?
Ja, habe ich mir am Anfang auch überlegt, wie ich das am besten machen kann. Und dann der nächste naheliegende Gedanke ist natürlich so ein bisschen mit dem Klischee zu spielen. Ich sehe ja selber so ein bisschen bärbeißig seemännisch aus. Der Name passt wie die Faust aufs Auge und dann habe ich angefangen, mit einem Spitzenstein ein bisschen den Leuten hier zu erklären, wie das in der Seemannsmission läuft. Ne? Man, jeder kann sich Seeleute vorstellen. Die haben Tattoo auf dem Arm, die haben einen langen Bart. Man müsste noch eine Pfeife in den Mundwinkel und eine Mütze auf dem Kopf. Und dann geht das los. Ne? Dann abends rechts und links ein Mädel in den Arm geklemmt, ab auf den Kiez getingelt. Dann im Silbersack noch irgendwie ordentlich ein Bier getrunken und einen Grog hinterher gespült. Und dann geht's wieder zurück oder nächsten Tag aufs Schiff bei Windstärke 7. Ne? Das weiß doch jeder. Ja, und dann, wenn man die Leute damit eingefangen hat und alle mit dem Kopf nicken und sagen, ja genau, das sind Seeleute, dann hört man auf mit dem Akzent irgendwie und dann sagt man, ja, das war Seefahrt vielleicht gefühlt vor 50 Jahren, aber wahrscheinlich auch da nicht. Und das sieht heute ganz anders aus. Das ist ein durchindustrialisierter und durchökonomisierter Beruf, in der Seefahrt zu arbeiten. Und man hat sie mit dem Klischee eingefangen und kann dann in die Realität überleiten.
Wie sieht die Realität hier im Hause aus? Was macht ihr hier genau?
Ganz einfach gesagt, wir probieren einen Rückzugsort, eine Art Wohnzimmer für Seeleute in der Fremde zu sein. Die meisten Seeleute kommen nicht mehr aus Deutschland, das sind nur noch ein paar tausend. Der Großteil der Seeleute kommt aus Osteuropa, kommt von den Philippinen, Arabische Emirate, Indien und eigentlich von der ganzen Welt. Und ja, wenn man wirklich einen harten Job hat, dann braucht man auch dazwischen Pausen. Und die bieten wir hier so gut es geht an. Wenn Seeleute in Hamburg sind, den Übergang von Flugzeug zu Schiff hier machen, wenn sie ihren Job quasi beginnen, dann können sie bei uns im Haus schlafen. Wir haben Gästezimmer, haben einen Seemannsclub im Keller, wo man sich ein bisschen aufs Sofa legen kann, ein bisschen Fernsehen gucken kann und wo man einfach Mensch sein kann. Das ist das Allerwichtigste. Also, dass man sich nicht wie ein Rädchen im Getriebe fühlt, weil das fühlt man sich oft 9 Monate am Stück, die man wirklich arbeitet. Und dann zu sagen, irgendwie, hier darf ich einfach nicht, ja, Euler oder Viper, das sind die Bezeichnungen für Seeleute an Bord zum Beispiel, nicht AB, das heißt Able Body Seaman, also der fähige Körper, wenn man es übersetzen möchte eigentlich. Ja, sondern dann ist man wieder June von den Philippinen. Und man hat einen Namen, man kann von seiner Familie erzählen, man kann sich ausruhen, wird nicht gestört, wenn man möchte, oder man kann sich eben unten in den Seemannsclub setzen und ein bisschen reden, wenn man möchte. Und es gibt viele andere Einzelfälle und Spezialfälle noch, aber das ist einfach das Allerwichtigste. Man darf Mensch sein und wir wollen ein menschlicher Ort, ein menschliches Gesicht des Hafens sein.
Und die Seeleute werden an Bord nicht mit Namen angesprochen?
In der Regel nicht. Das hat verschiedene Gründe. Einmal ist es ein bisschen traditionell bedingt. Man war an Bord, also die Hierarchie an Bord eines Schiffes ist immer schon sehr straff gewesen. Einfache Mannschaft, Offiziere. Und man hat sich früher auch schon immer mit den Rangen angeredet. Das hat sich nicht großartig geändert, aber es hat heute auch die weitere Dimension noch dazu, dass die Crews ziemlich schnell durchwechseln. In jedem größeren Hafen gehen 2, 3 Seeleute von Bord und 2 neue kommen dazu. Und dieses soziale Gefüge, diese Gruppe an Bord, die wird halt sehr schnell, sehr oft durchgemischt. Und deswegen fällt es einem immer wieder schwer, neue Kontakte aufzubauen, neue Freundschaften zu schließen. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Also wenn man alle 2 Wochen irgendwie neue Menschen kennenlernen muss und die am besten noch gern hat, und dann sind die dann aber nach ein paar Monaten schon wieder weg, dann wird das wirklich anstrengend. Und dann zieht man sich zurück, dann probiert man keine Kontakte mehr aufzubauen, sich vielleicht keine Namen mehr zu merken. Und dann ist es einfacher, einfach jemanden in der Bezeichnung, in der Berufsbezeichnung anzusprechen. Das kann man sich merken, dann weiß man genau, woran man ist. Und es hat natürlich auch einen Sicherheitsaspekt, ne? Also wenn man, oder auch einen Effizienzaspekt. Man braucht nicht lange umschreiben oder jemanden ansprechen. Man hat die Funktion, man spricht denjenigen an, der weiß, was er zu tun hat, es funktioniert. Und das ist eben das, was heute auf einem Schiff immer sein muss. Es muss funktionieren.
Aber was macht das mit Menschen, wenn sie nicht mal mehr einen Namen haben, sondern nur noch eine Funktion? Damit habt ihr dann ja wahrscheinlich hier seelsorgerisch viel zu tun.
Genau, das ist dieser Punkt, wo dann eben Seeleute anfangen, sich als Rädchen im Getriebe zu fühlen, sich langsam ausgebrannt fühlen. Es gibt auf See, in der Seefahrt, eine relativ hohe Dunkelziffer an Selbstmordrate. Es gibt sogar ein Bild dafür, das hat mir mal jemand erzählt, der sagte dann irgendwie, wenn die Schuhe noch an Deck stehen, dann weiß man, es war Selbstmord und ansonsten war es ein Unfall. Also wenn man für so eine Sache schon ein Bild hat, dann weiß man eben auch, dass das eben keine Begebenheit ist, die wirklich nur irgendwie alle Jubeljahre vorkommt, sondern tatsächlich regelmäßig. Und es geht vielen Seeleuten so, dass sie sich irgendwann ausgebrannt fühlen, dass sie den Job nicht mehr machen können, aber trotzdem durchhalten, weil teilweise wirklich auf den Philippinen zum Beispiel eine ganze Familie an diesem Job dranhängt finanziell. Das ist eben dieser Punkt, wo wir dann einhaken und sagen, wir wollen eben dieses menschliche Gesicht sein. Wir wollen Seeleuten die Möglichkeit geben, dass sie ihren Namen nennen, ne, und nicht ihre Funktionen. Ich selber habe schon so viele Kinderbilder von philippinischen Seeleuten gesehen, ich kann die gar nicht mehr auseinanderhalten und manchmal wird es mir fast schon ein bisschen zu viel, aber ich gucke sie mir immer alle treu und brav an und habe auch meine Freude dann letztendlich daran, weil das für die Seeleute so enorm wichtig ist, zu zeigen, ich bin ein Mensch, hier, das ist mein Kind, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, das ist meine Frau, die warten zu Hause auf mich. Solche Räume zu öffnen, so eben sich als Mensch präsentieren und zu fühlen, das ist das A und O. Es muss gar nicht immer in die Tiefe gehen, das muss gar nicht an den großen Schmerz gehen, an die großen Traumata. Dafür reicht die Zeit auch oft nicht. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Wenn man nur einen Tag irgendwo in der Fremde Zeit hat und neue Menschen kennenlernt, dann erzählt man denen nicht gleich alles von sich. Aber dieses, ja, augenscheinlich oberflächliche Mensch sein zu dürfen, sich präsentieren zu dürfen, einfach mal nicht funktionieren zu müssen, das ist das Allerwichtigste erstmal hier. Alles andere kommt danach.
Ihr geht auch an Bord der Schiffe?
Genau. Das mache ich auch einmal die Woche. Ich beteilige mich auch an dieser Bordbetreuung. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit, weil teilweise liegen die Schiffe nur noch 3, 4, 5 Stunden im Hafen. Und in der Zeit müssen sie auch noch arbeiten an Bord. Das heißt, sie haben gar keine Gelegenheit, irgendwie mal runterzukommen oder ja, sich irgendwie in der Kneipe irgendwie eine schöne Zeit zu machen. Ne? Und dann jemanden zu haben, der kommt und sagt, hallo, wir sind da. Was braucht ihr? Wir haben hier eine Telefonkarte für euch. Ne? Wir verkaufen Telefonkarten zum Selbstkostenpreis für Seeleute, damit sie einfach von Bord, wenn sie gar nicht runterkommen, den Kontakt zumindest zur Heimat herstellen können.
Ja. Habt ihr da auch Momente, die schwierig sind oder reicht die Zeit dafür gar nicht?
Da haben wir auch Momente, die schwierig sind. Wir hatten jetzt vor 2, 3 Wochen 2 chinesische Seeleute zum Beispiel. Die mussten aus arbeitsrechtlichen Schwierigkeiten von Bord des Schiffes, weil sie was gemeldet haben und dann von ihrer anderen Crew bedroht worden sind. Die haben wir dann entsprechend aufgenommen und begleitet, bis sie wieder zurückfliegen konnten in die Heimat. Da kooperieren wir auch mit zum Beispiel der Berufsgenossenschaft oder mit der Gewerkschaft der ITF. Mit dem hafenärztlichen Dienst. Also wir sind sehr gut vernetzt im Hafen. Und solche Fälle gibt es immer mal wieder. Nicht täglich, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit tauchen die immer wieder auf.
Ist Gewalt auf solchen Schiffen auch ein Thema? Mit Untercrewmitgliedern?
Kann durchaus Thema sein, ist in der Regel aber Tabuthema. Und dass wir davon hören, das ist dann auch tatsächlich eher selten. Auch da schätze ich, dass die Dunkelziffer höher ist, deutlich höher ist als das, was wir mitkriegen. Aber es hat natürlich auch teilweise einen gefängnisähnlichen Charakter. Wenn man 25 Menschen auf so einem Riesenpott quasi einsperrt für 9 Monate, dann hat das eine ganz komische Auswirkung manchmal auch auf die Sozialdynamik an Bord. Ne? Und natürlich kann es da vorkommen. Aber das sind nicht die vordergründigen Probleme von Seeleuten.
Das heißt ja, auf See, jeder, der in Seenot ist, wird gerettet.
Ja, das ist eins der beiden großen schweren Themen. Diese ganze Diskussion ist immer sehr polarisiert, für und wider und sehr politisiert. Wir probieren das Ganze so aus der Sicht der Seeleute zu sehen. Die haben nämlich eine sehr eigene Sichtweise. Und zwar haben die gar keine Wahl. Die sind im Mittelmeer unterwegs. Das ist eine ganz normale Transportroute für Frachtschiffe. Und natürlich, wenn dort dann irgendwie Flüchtlinge in Seenot geraten, fühlt sich jeder Seemann, jede Seefrau verpflichtet, auch zu retten. Und sie sind auch rechtlich verpflichtet zu retten. Also die können da eigentlich gar nicht groß drum herum. Aber jetzt sind diese Containerschiffe mit 20, 30 Meter Stahlbordwand und einem Bremsweg von vielleicht 5, 6 Kilometern überhaupt gar nicht darauf ausgelegt zu retten. Und oft erleben Seeleute eben auch tatsächlich, dass vor ihren Augen Menschen ertrinken, die sie nicht mehr retten können. Und das ist natürlich eine enorm schwere psychische und seelische Belastung, die auch viele Seeleute so erstmal gar nicht ohne weiteres verknusen können. Es gibt keinen Therapeuten an Bord, es gibt kaum Freizeit, wo man sich dann wirklich mal die Seelsorge der Seemannsmission irgendwie zu Gemüte führen könnte. Das ist natürlich eine schwere Geschichte. Deswegen ist es uns auch wichtig, im Thema Seenotrettung drin zu sein und da auch Position zu beziehen.
Und das Thema Piraterie?
Genau, das ist das andere große Thema. Dass oft schmunzeln Leute, wenn sie Piraterie hören, irgendwie, die denken dann irgendwie noch an Augenklappe, Holzbein, irgendwie Grog trinkenden, irgendwie freundlichen Piraten. Aber das hat eben auch eine ganz andere Qualität mittlerweile. Das sind dann vor allen Dingen vor der afrikanischen Küste, mittlerweile auch vor der afrikanischen Westküste ganz massiv. Teilweise auch wieder verzweifelte Menschen, die dann irgendwie mit Schnellbooten und Maschinengewehren und Granatwerfern große Containerschiffe angreifen, um die Besatzung als Geiseln zu nehmen und dann gegen ein Lösegeld freipressen zu können. Und das ist kein Einzelfall. Das ist das hat System, das ganze Pirateriegeschäft. Und wenn Seeleute in pirateriegefährdeten Gewässern unterwegs sind, können die teilweise gar nicht mehr wirklich schlafen. Also stehen ständig unter psychischem Stress, weil die wissen eigentlich irgendwie jeden Moment, gerade in der Nacht, könnten sich jetzt hier die Piraten mit ihren Schnellbooten nähern. Wenn sie Glück haben und das noch mitkriegen, dann kann es sein, dass sie sich bei manchen Schiffen in die Zitadelle verkriechen können, also ein abgeschirmter Bereich des Schiffes, wo sie sich einschließen können, bis sie gerettet werden von Militärkräften. Aber selbst das ist ja natürlich schon eine wahnsinnige Belastung. Wenn sie das nicht schaffen oder an Bord die Gegebenheiten dafür nicht da sind, dann kann es eben sein, dass sie als Geiseln genommen werden, wenn sie sich nicht verteidigen können. Und Seeleute haben keine Waffen an Bord. Das sind keine Söldner oder Krieger oder Soldaten. Das sind Menschen in einem Industriejob.
Und dann werden die als Geiseln genommen und dann werden die Reedereien erpresst.
Genau, dann werden Regierungen erpresst, Reedereien erpresst, Privatpersonen erpresst. Das ist, ne, wer eben bereit ist, dann für die Menschen zu zahlen. Das kann lange Zeit auf sich, also lange Zeit dauern, bis dann die entsprechenden Vorgänge vonstatten gegangen sind. Es gibt manchmal Befreiungsversuche, ne, aber das ist ja im Prinzip wie jedes Geiseldrama dann mit ja eben viel Dramatik verbunden an vielen Stellen. Und das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen. Es gibt genügend Seeleute, die das einmal durchgemacht haben und gesagt haben, nie wieder. Ne, die ihren Job dann hinschmeißen, sich in Behandlung begeben, wenn sie Glück haben, wenn sie das Geld und die Zeit dafür haben und dann nie wieder einen Fuß auf einem Schiff setzen.
Du bist ja gelernter Theologe. Predigst du auch?
Erstmal, das ist so Selbstverständnis als Diakon, würde ich mich gar nicht in erster Linie als Theologe bezeichnen. Ich habe zwar Theologie in meinem Studium auch gehabt, aber in erster Linie sehe ich mich als eine Art kirchlicher Sozialarbeiter. Nichtsdestotrotz bin ich als Diakon eingesegnet. Ich kann entsprechend, und das mache ich auch zum Teil, Gottesdienste halten, predigen. Habe auch durchaus schon mal ein befreundetes Paar zum Beispiel getraut. Das gehört auch zur Arbeit dazu. Ne? Oder manchmal irgendwie ein, zweimal im Jahr halte ich einen Gottesdienst auf der Flussschifferkirche gemeinsam mit den Kollegen da vor Ort. Und auch an Bord von den Schiffen. Wenn ich auf Bordbesuche bin, kann es sein, dass zum Beispiel eine philippinische Crew irgendwie nach einem großen Sturm oder vor einer schweren Fahrt sich wünscht, dass auch ein kleiner Segen gesprochen wird oder eine kleine Andacht gehalten wird. Und das mache ich natürlich auch sehr gerne. Ja.
Wie gefährlich ist Schifffahrt heute?
Man sagt landläufig, dass Seefahrt immer noch der zweitgefährlichste Beruf ist. Direkt hinter Fischerei, spannenderweise. Die Unfallzahlen sind ziemlich hoch. Das liegt mitunter eben an dem Material, mit dem man arbeitet. Ne, so ein Container, der kann halt viele Tonnen Gewicht haben. Und die sind auch gerade in den oberen Bereichen von einem Schiff gar nicht so sehr stark verlascht, also gesichert. Und bei einem Sturm kann das durchaus sein, dass sich diese Container losreißen, runterfallen. Es kann sein, dass Materialermüdung eintritt. In einem Hafen ist mal vor 2, 3 Jahren in Bremerhaven eine Containerbrücke abgebrochen und hat Seeleute erschlagen. Man kann im Sturm, wenn man die Ladung sichert, irgendwie immer noch von Deck gespült werden. Also es ist ein sehr gefährlicher Job und die Verletzungen, die auftreten, sind eben auch keine kleinen Verletzungen. Also nicht wie im Büro, wo man sich vielleicht irgendwie den Finger tackern kann, sondern wenn da was passiert, ist es in der Regel eine schwerwiegende Verletzung. Oder es ein Tau reißt, die Dinger, die haben wahnsinnig Spannung und dann fegt so eine Metallschlange, so ein Stahlseil über Deck und trennt dir ohne weiteres, wenn du Pech hast, Arme und Beine ab. Das kann passieren. Also ja, es ist ein sehr gefährlicher Beruf.
Die Isolation, die Gefahren, diese Namenslosigkeit, das hört sich ja nicht nach einem besonders erfüllenden Beruf an. Warum machen die das überhaupt?
Bevor ich kurz noch antworte, warum die das machen, vielleicht noch einmal weiter zum Rahmen, eigentlich was Seefahrt heute bedeutet. Das heißt eben auch ganz strukturell 70, 80 Wochen Arbeitsstunden. Das heißt 9 Monate am Stück arbeiten, ohne freien Tag dazwischen. Ohne Urlaub dazwischen. Das wird hinterher alles ausgezahlt. Aber die reine Arbeitszeit wird am Stück geleistet, 9 Monate lang. Teilweise sogar auf 12 Monate hochverlängert. Und ich glaube, dann kann man sich wirklich vorstellen, mit Schlafmangel und Überarbeitung, Überlastung und allem Pipapo, dass es schon eigentlich einen vernünftigen Anreiz braucht, diese Arbeit überhaupt zu machen. Und dieser Anreiz ist ganz oft schlicht und ergreifend der einzige Einkommensfaktor für die Familie in der Heimat zu sein. Also wirklich die heimgebliebene Familie zu versorgen mit allem, was sie brauchen. Und das ist nicht viel. Das sind für Berufseinsteiger, einfache Matrosen, können das 800 bis 900 Dollar im Monat netto sein. Das ist, wenn man sich das vorstellt, die machen im Prinzip von der Belastung her und von der Arbeitszeit her 2 volle Stellen. Kriegen aber Bezahlung von einer, sag mal, europäischen halben Durchschnittsstelle so. Seeleute arbeiten für nicht sehr viel Geld eine sehr schwere und eine sehr gefährliche Arbeit, damit die Familie davon ernährt werden kann.
Weil sie in ihren eigenen Ländern keine Chance auf Arbeit haben?
Gar nicht mal. Auf den Philippinen ist spannenderweise die Arbeit im Ausland einer der größten Wirtschaftsfaktoren überhaupt. Und das Ganze wird staatlich gefördert und unterstützt. Es gibt große Arbeitsmärkte auf den Philippinen, wo wirklich Auslandsarbeit vermittelt wird. Haushälter in Dubai oder Kanada, USA. Und Seefahrt ist eben eigentlich der größte Zweig, der da noch eine Rolle spielt. Das heißt, es sind auf den Philippinen zum Beispiel philippinische Jobs, die im Ausland angeboten werden.
Seit 5 Jahren bist du hier in der Seemannsmission. Was hast du vorher gemacht?
Ich komme aus der Jugendhilfe beruflich. Das heißt, ich habe Erzieher gelernt neben meiner Ausbildung zum Diakon, neben dem Studium. Und habe ganz klassisch in der Heimerziehung gearbeitet. Das heißt, ich habe mit Jugendlichen in der Sexual- und Gewaltstraftäterarbeit gearbeitet. Das war ein relativ hartes Pflaster und das hat mich auch einiges an Nerven gekostet und die ersten grauen Barthaare beschert. Und trotzdem, so schwer das auch war, so sehr habe ich es doch genossen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch eine Gnade, jetzt hier mit Seeleuten arbeiten zu dürfen. Das ist ein ganz anderes Arbeiten und ein sehr gewinnbringendes für das Herzen Arbeiten.
Hier hast du ja aber auch belastende Momente auf jeden Fall, belastende Gespräche. Nimmst du das mit nach Hause oder kannst du da total abschalten?
Natürlich nimmt man es ab und zu mit nach Hause, aber ich habe tatsächlich in der Zeit in der Jugendhilfe gelernt, ganz bewusst gelernt und gezielt gelernt, die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich verarbeite so, sag mal, schwierige Erlebnisse auf der Arbeit, die dann am Ende des Tages dann doch noch da sind, wenn es geht, auf dem Nachhauseweg. Deswegen fahre ich gerne Fahrrad, so ein bisschen körperliche Tätigkeit. Die hilft dann ganz gut, den Kopf nochmal klar zu kriegen. Und sobald ich zu Hause bin, probiere ich dann Thema Arbeit auszuklammern, zu Hause zu sein und auch einfach Freizeit zu genießen, ganz bewusst.
Wie genießt du Freizeit? Wie lebst du?
Meine Freunde sind mir wahnsinnig wichtig. Ich denke, das ist einer der größten Reichtümer eigentlich, die ich habe. Mein vielfältiger Freundeskreis. Das sind Menschen aus allen möglichen Ecken und Enden der Republik und auch von den Persönlichkeiten sind sie sehr unterschiedlich. Und wie manche Briefmarken sammle ich eben auch Menschen um mich herum, die mich natürlich auch irgendwie durch mein Leben tragen und begleiten. Und da bin ich wahnsinnig dankbar für, diese Menschen zu haben. Also das ist ein wichtiger Teil meiner Freizeit. Aber wie gesagt, das kann einfach auch mal irgendwie Serie gucken auf dem Sofa sein oder auch noch mal eine Runde Computer spielen oder sowas sein. Also jetzt hätte ich fast eines meiner wichtigsten Hobbys vergessen. Ist Live-Abenteuer-Rollenspiel LARP. Also es ist dann wirklich so, dass ich mich in mein Kettenhemd schwinge, mir einen Helm aufsetze und dann mit 8000 anderen Leuten irgendwie ein langes Wochenende irgendwie durch Feld und Wiese irgendwie mich bewege. Wobei ich eher so der Theaterspieler bin. Das reizt mich eher daran, so sich in andere Personen reinzuversetzen, eine Rolle zu verkörpern und das mit einer Gruppe von Menschen zu machen, die eben auch alle so gleich ticken.
Eine Rolle spielen? Spielst du da irgendeine bestimmte oder wechselt das?
Ich habe tatsächlich mal so eine Art mittelalterlichen Priester gespielt.
Das passend.
Ja, war eine Zeit lang ganz schön, aber irgendwann war es mir dann auch zu nah an der Realität. Man will ja auch Sachen ausprobieren, die man sonst nicht macht. Ein Bösewicht mal zu spielen ist ganz schön, weil ich ja immer so ausgeglichen und freundlich bin. Und dann mal so ein bisschen irgendwie die Sau rauslassen zu dürfen, ist auch ganz nett. Ist eine ganz eigene Erfahrung, die aber tatsächlich viel Spaß macht.
Du schreibst die Ankerherz-Kolumne. Warum machst du das? Was ist dir wichtig, darüber zu transportieren?
Also ich schreibe eine Ankerherz-Kolumne auf der Ankerherz-Facebook-Seite einmal die Woche, jeden Donnerstag. Und was mir eben sehr wichtig ist, dass ich so ein bisschen Einblick in meine Erfahrungswelt, die ich selber die letzten 5 Jahre kennenlernen durfte, weiter transportieren kann. Weil ich habe eben gemerkt, vor 5 Jahren, als ich hier angefangen habe, hatte ich von dieser ganzen maritimen Welt keine Ahnung. Ich hatte ein paar Vorstellungen, ein paar Ideen, ich habe mich schlau gemacht. Aber so nach und nach, jedes Jahr hat sich eine neue, Schale, so wie eine Zwiebelschale dann für mich aufgetan. Und ich lerne jedes Jahr was Neues dazu. Und ich denke, dass es sehr wichtig eigentlich für uns alle ist, als Gesellschaft zu verstehen, wie unsere Wirtschaft tickt, wie das, wovon wir alle profitieren, funktioniert und was das auch für einen Preis mit sich bringt, auch für einen menschlichen Preis. Und das ist nichts, was man einfach so mitkriegt. Das ist nichts, was man mitkriegt, wenn man selber irgendwie vielleicht mal die Zeitung aufschlägt oder die Nachrichten guckt. Und deswegen war das für mich eine total nette Geschichte, als der Stefan Krücken mich da eben fragte, der ja eben auch für die Mopo diese Kolumne schreibt, ob ich nicht Lust hätte, eben aus meiner Welt ein bisschen was zu öffnen und Das ist natürlich eine Gnade, da die Möglichkeit zu haben, so viele Menschen zu erreichen mit dem Thema, was einem selber so am Herzen liegt.
Warum ist dir das so ein großes Anliegen, anderen zu helfen? Hast du ein Helfersyndrom?
Das habe ich bestimmt irgendwo. Aber ich würde sagen, das hält sich sehr in Grenzen und ist nicht therapiewürdig. das habe ich auch in meiner professionellen Laufbahn gelernt, dass man natürlich sich selber irgendwie immer wieder ein bisschen zurücknehmen muss, auf sich selber achten muss und dass man nicht alleine die ganze Welt retten kann. Da geht man zugrunde dran. Aber ich sehe, wie unsere Welt funktioniert. Und ich probiere mit wachen Augen durch die Gegend zu gehen und mich zu informieren. Und ich sehe viele Ungerechtheiten, die passieren. Und ich weiß, dass ich ganz klar und ganz systematisch von diesen Ungerechtheiten profitiere. Ne, als weißer Mann, der in Zentraleuropa lebt, ist mir ganz klar bewusst, dass es eben einen enorm hohen Preis für meinen Lebensstil gibt. Und das zu wissen, macht es mir eigentlich unmöglich, nichts zu tun. Ich muss gucken, wie ich von dem, was ich nehme, auch was zurückgeben kann. Das werde ich nie zu Gänze tun können, das ist mir klar. Aber ich denke, wenn ich vielleicht mit diesem Vorbild auch andere Menschen animieren kann, ähnlich einen kleinen Schritt zu machen, dann sind wir schon ein ganzes großes Stück als Gesellschaft weitergekommen. Also von daher ist mir das ein enormes Anliegen.
Du siehst selber aus wie so ein Seebär, ohne dir zu nahe treten zu wollen.
Alles gut.
Bist du selber mal zur See gefahren?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon mal irgendwie eine Hochseeangeltour mit meinem Vater gemacht. Und ich bin auch schon mal mit der Fähre von Kiel nach Dänemark gefahren. Aber nein, aber ist klar, wo die Frage abzielt. Nein, ich bin nie zur See gefahren, nie beruflich zur See gefahren. Das war tatsächlich eine Herausforderung für mich, irgendwie vor 5 Jahren, als ich hier angefangen habe, einmal den kompletten maritimen Turn, wie eigentlich die Welt so mittlerweile funktioniert, mir zu erarbeiten. Und da war ich natürlich auch sehr darauf angewiesen, mit Seeleuten zu sprechen, mit Kollegen zu sprechen und bin auch viel rumgefahren. Das erste Jahr war tatsächlich so, dass ich irgendwie gefühlt permanent unterwegs war, um auch die Kollegen in den Stationen der anderen 15 Seemannsmissionen in Deutschland zu besuchen, kennenzulernen und zu gucken, was sie für eine Arbeit machen. Ja.
Und jetzt bist du total heiß auf See zu fahren.
Jetzt würde ich für alles Geld der Welt nicht auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten wollen, auch nicht als Gast auf einem Kreuzfahrtschiff mitfahren wollen, wo ich weiß, wo das zum Beispiel auch da funktioniert. Ich habe derben Respekt vor jedem, der sich diesen Beruf auswählt und da jahrelang sein Geld verdient. Ich möchte da nicht arbeiten wollen.
Ihr habt hier nicht nur Seeleute, die von den Containerschiffen kommen, sondern genauso auch Leute, die auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten. Wo ist da der Unterschied?
Es gibt einmal so wirklich diese zwei großen Bereiche in der Seefahrt aktuell, in der kommerziellen Seefahrt. Frachtschifffahrt, Containerschiffe und eben die Kreuzschifffahrt. Die wird oft erstmal ausgeklammert, vergessen als Seefahrt. Ist aber ein ganz enorm wichtiger und großer Teil mittlerweile. Gibt viele Parallelen, lange Arbeitszeiten, geringe Bezahlung, wenig Würdigung, viel Stress. Gibt aber auch eben genau Unterschiede. Zum Beispiel eben auf so einem Frachtschiff 400 Meter Länge über 20.000 Container Fassungsvermögen. Ich habe das mal durchgerechnet, das sind ungefähr 1,3 Millionen Waschmaschinen, die auf einen Containerfrachter passen. Da arbeiten aber nur 23, 24, 25 Menschen an Bord auf so einer schwimmenden Stadt. Und das sieht auf einem Kreuzfahrtschiff ganz anders aus. Da arbeiten teilweise 3.500 Menschen an Bord alleine als Crew. Und dann kommen nochmal die Gäste dazu. Und natürlich ist, wenn ich sage schwimmende Stadt, bei so einem Containerschiff meine ich die Dimension. Bei einem Kreuzfahrtschiff ist das Fakt, das ist eine schwimmende Stadt, da gibt alles an Bord. Die haben teilweise, ich glaube auf der AIDA Prima haben sie sogar eine eigene Brauerei mittlerweile, also brauchen ihr eigenes Bier an Bord. Da gibt es Einkaufszentren, Restaurants, Vergnügungsgeschichten, Schwimmbad. Also das ist natürlich eine ganz andere Kiste und dementsprechend gibt es da auch nicht nur Seeleute, die für die Technik verantwortlich sind, sondern Reinigung, Gastronomie, Entertainment, Schiffsärzte, Friseure. Also das ist alles, was man eigentlich in so einem kleinen, in einer kleinen Stadt oder großen Dorf hat, das hat man auch auf so einem Kreuzfahrtschiff mittlerweile. Und das ist natürlich ein anderes Leben und Arbeiten. Und viele Seeleute, die da anfangen, sind die ersten Jahre noch relativ relaxed und nehmen das erstmal so als Event und Happening mit. Da setzt dann diese Ernüchterung oder auch ein bisschen dieses Ausgebranntsein erst später ein. Nichtsdestotrotz ist auch das eine wahnsinnig fordernde und anstrengende Arbeit.
Aber das Problem dieser Isolation, ohne Namen dazustehen, einfach nur...
An Bord ist es, glaube ich, eher dass, also von Kreuzfahrtschiffen so, dass man sich schon mit Namen auch anspricht und dass man vielleicht auch da Grüppchen bildet. Und ich glaube, der Unterschied ist eher genau das Gegenteil. Weniger die Einsamkeit, sondern dass man kaum Rückzugsmöglichkeiten hat, sich wirklich mal ein bisschen abzuschotzen und Ruhe zu finden. Man ist auch teilweise in Gruppenkabinen untergebracht und dann so seine Privatsphäre noch zu haben, ist manchmal echt nicht mehr möglich.
Ja, ich danke dir herzlich für das schöne Gespräch und wünsche euch alles Gute.
Ja, herzlichen Dank für euer Interesse und kommt gut nach Hause, ne? Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Danke. Tschüss.
Tschüss.